ich denke immer noch, das war der, das hier ist der Moment, da merken sie selbst, diese Zuschauer, sie merken, dass der Moment, da hat China meiner Meinung nach die Weltbühne betreten. Ich meine, es war sehr interessant, saß. Ja. Da entstand ein sehr kritisches China-Bild, aber wir standen da zum Teil, lachten, meint, was ist das bloß, was ist bloß los mit dem Westen? So eine Angst auf einmal vor China. Ja. Es geht immer vorwärts, es geht immer vorwärts. Dann ist man auf einmal hier mit dieser Vollbremsung Corona. Was ist denn hier los?
Erstmal Vorbremsung Europa und dann Vorbremsung Europa zur Corona-Zeit.
Dann, wow. Und man fühlt sich wirklich wie gestrandet, weil ich erst auch dachte, was mache ich?
Mein heutiger Gast ist Katharina Hesse, Fotografin, Fotoreporterin und Sinologin. Katharina hat 25 Jahre in China gelebt und gearbeitet. Mit der Kamera für Newsweek, Beijing, Getty Images und die Agentur Live. Ihre Bilder sind im Spiegel, in der Zeit, in Le Monde und in der New York Times erschienen. Sie war dabei, als Pekinger Punks gegen das konforme Leben spielten. Sie hat die weinenden Chinesen bei der Olympiadeöffnung 2008 fotografiert. Sie war in Xinjiang, bevor es in den Schlagzeilen war. Und sie hat Ai Weiwei 7-mal fotografiert. Und der hat sie dabei fotografiert und das Bild auf seinem Blog veröffentlicht. 2019 kam sie nach Deutschland und blieb. Hören wir rein.
Ja, willkommen zu meinem Tonstudio, Katharina. Und wir haben den heißesten Tag ausgesucht für die heiße Story.
Ja, also ich bedanke mich für die Einladung. Man fühlt sich ein bisschen wie in Peking im Sommer.
Ja, das stimmt. Leider haben wir jetzt keine Klimaanlage. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn es immer so heiß ist, schon. Und du hast Sinologie studiert in Beijing, aber vorher warst du, glaube ich, zuerst in Paris und danach hast du 25 Jahre in China gelebt und als Fotografin gearbeitet. Und meine Frage ist, wieso Sinologie und was hat dich dann nach China gebracht?
Hat bei mir eher private Gründe. Meine Eltern waren beide eigentlich recht China begeistert und mein Vater hatte beruflich viel mit China zu tun. Er hat hier in einem Ministerium gearbeitet und hat eigentlich mitgeholfen, Beziehungen herzustellen zwischen China, der Provinz Anhui und Niedersachsen. Und so hatte ich eigentlich schon in sehr jungen Jahren, so im Alter von 12, 13, und hatte hier und dort auch schon mal Zugang zu chinesischen Besuchern, die halt eingeladen wurden zu uns nach Hause. Und das war alles ganz spannend. Und es ergab sich halt nach dem Abitur, dass ich wurde fast gedrängt von meiner Familie. Das wird dir hier angeboten, dann mach das doch endlich mal mit, so ein Sprachkurs in Shanghai. Da war ich 6 Wochen lang in Shanghai, in China, und fühlte mich zu Beginn total verloren. Ich konnte nicht mal Nihao und Zaijian. Ich dachte nur, Hilfe, ich habe wirklich Angst vor diesem Land.
Bist du alleine gewesen in Shanghai?
Ja, ich war alleine dort, wurde dann aber integriert in eine Gruppe von französischen Studenten. Da fühlte man sich schon fast wieder ein bisschen zu Hause. Ja. Aber dann hat man halt peu à peu so Shanghai entdeckt und traute sich auch immer mehr zu.
Man ja, da warst du wirklich jung, ne? Als Abiturient oder ne?
Ja, so gerade fertig mit Abitur. Das war meine erste wirklich große Reise. Und man fiel ja auch sofort auf als Ausländer. Ja. Die Leute waren also sehr neugierig, sehr, sehr freundlich, aber schon auch sehr neugierig. Ja. Und irgendwann traute ich mich dann auch mal alleine im Zug zu fahren nach Hangzhou. Ich war ein Wochenende mal alleine in Hangzhou, weiß ich noch. Und trotzdem, ich kam dann zurück und ich hatte einfach nur Angst, aber hat alles geklappt.
Ja, das stimmt. Und damals hast du gerade 6 Wochen Chinesisch, deswegen...
Ja, ich konnte wirklich nicht viel.
Und die Leute können nicht so viel Englisch, ne? Ja, damals oder kaum konnten nicht so viel Englisch.
Ja, kaum. Und man kam dann an von Hangzhou auf dem Bahnhof Shanghai und das waren solche Menschenmassen, das kannte man ja von hier überhaupt nicht. Praktisch wie nach so einem riesen Rockkonzert oder irgendwas. Ja. Man fühlte sich einfach verloren oder so klein.
Ja, ja.
Das waren meine anfänglichen Impressionen.
Ja, aber die Impression war zumindest so, sagen wir mal, wirksam, dass du später gesagt hast, ich probiere auch mal mit Sinologie.
Ja, ich meine, es hieß ja, auch wenn ich das damals vielleicht gar nicht so überzeugend fand, China werde einmal das Land der Zukunft. China wird sich weiterentwickeln.
Damals hast du gesagt, das wird nicht sein, oder?
Nein, ich habe nicht gesagt, das wird nicht sein. Ich dachte nur, in meinen sehr, sehr jungen Jahren kann ich mir als Wale schwer vorstellen, ja. Aber es ist interessant trotz allem.
Ja. Und da hast du gesagt, dass du möchtest gerne mit deinem Studium versuchen zu vertiefen.
Ja.
Und wir haben im Vorgespräch nicht darüber gesprochen, aber wieso nochmal eine Station in Paris?
Ja, fast wieder private. Nein. Ich war eigentlich eingeschrieben an der Uni Bonn. So, ich hatte aber in Paris noch, erstmal hatte ich noch Bekannte. Und zudem ist in Paris Nummer eins der Institute angesiedelt, außer London und, wo ist das, Venedig, die ganz spezialisiert sind auf, das sagt man ja nicht mehr, orientalische Sprachen und Zivilisation. War sehr bekannt, INALCO. Da habe ich halt studiert.
Und hast du da zu Ende studiert oder hast du nochmal zurück nach Bonn weiter studiert?
Nein, in Paris. Ich habe in Paris dann eigentlich nochmal neu angefangen. In Peking war ich dann eigentlich für Recherchen und meinen Abschluss habe ich dann auch wieder in Paris gemacht.
Ah, Peking war sozusagen eine Zwischenstation.
Ja, war Zwischenstation.
Und, Auslandsjahr sozusagen.
Ja.
Und, aber in Beijing in der Zeit hast du ja mit Kamera auch angefangen, sodass du später beruflich auch gestartet hast.
Hobbymäßig hatte ich das vorher so gemacht und zu meiner Zeit an der Beida, an der Peking-Uni, hatte ich halt mitbekommen, es gab eine Gruppe amerikanischer Studenten, die suchten sich, die machten Praktika bei ausländischen Medien in Peking. Da dachte ich, Journalismus, das interessiert mich eigentlich auch wirklich, interessiert mich. So, und ich habe dann eigentlich auch angefangen, bei einigen Medien so anzurufen und so landete ich auf einmal bei der amerikanischen Nachrichtenzeitschrift Newsweek. Eigentlich sehr, ganz ehrlich, das ist eigentlich recht ungewöhnlich, aber so war das.
Ungewöhnlich, weil Newsweek oder ungewöhnlich, weil Nachrichtenagentur?
Newsweek ist ein Nachrichtenmagazin.
Nachrichtenmagazin.
Damals sehr bekannt und sehr groß übrigens. Erstmal, okay, ich bin keine Amerikanerin, das war schon eher ungewöhnlich, irgendwann. Toll, tolles Team. Und bei Newsweek, man bekam schon eine Art Vertrauen geschenkt, so denke ich jetzt darüber, denn es kam sehr schnell ein Vertragsfotograf an, sehr bekannt, und Newsweek sagte, okay, Katharina, du wirst dein Fixer, du reichst einfach jetzt mal mit ihm los.
Ein Fixer im Sinne von
Probleme lösen.
Alle Probleme für ihn lösen.
Alles, was so da passieren könnte, das machst du mal. So, und er fragte auch noch, kennst du das Fotografie? Hast du schon mal fotografiert? Und ich meinte.
Der Fotograf.
Ja, hobbymäßig so ein bisschen. Der meinte, gut, ich gebe dir Film und du fotografierst auch, damit du dich nicht langweilst. Und das war eigentlich, ganz ehrlich, das war der Einstieg für mich. Weil ich auch, okay, ich konnte ihn beobachten, dachte mir, das ist so irre. Er wird dafür bezahlt, dass er hier herumreist. Und diese Reisen haben mich fasziniert. Ich hatte bis dato ja eigentlich mein ganzes China-Wissen von der Uni. Und auf einmal sieht man das echte China, das praktisch, und man praktizierte sein Wissen. Ja. Und man merkte gleichzeitig, ich weiß eigentlich gar nichts. Jetzt fange ich aber an, Sachen zu wissen, weil ich wirklich alles vor Ort sehe.
Ja, verstehe. Und ist es noch ein bisschen dein Vorbild geworden, der erste Auftragsfotograf von Newsweek damals? Und dann, so bist du auch später geworden, oder?
Er war ein bisschen, jahrelang war er schon irgendwo ein Leitmotiv, aber ich habe mich dann auch sehr schnell, ich habe es ja nicht studiert. Ich habe mich aber eingelesen, da merkte ich auch, Vertragsfotograf für die großen Nachrichtenmagazine und so, das ist was. Aber ich merkte auch sehr schnell, dieser Beruf wurde rückläufig, dass man wirklich fest angestellt war.
Ach so.
Aber es gibt halt sehr viel Freistaffende, Freiberufliche. Nach wie vor, ja, jetzt ja auch. Für mich war eigentlich nur wichtig, nicht angestellt zu sein. Es war deutlich wichtiger für mich. Ich werde dafür bezahlt, dieses Land zu erleben.
Ja, ja.
Und auch visuell zu porträtieren, zu dokumentieren.
Ja, für junge Leute ist es natürlich ein sehr freier und aber auch sehr interessanter Beruf dann. Ne?
Ja, ich meine, ich finde ihn jetzt nach wie vor auch sehr interessant. Und es ergab sich so, es war praktisch wie ein Sog. Es war keineswegs so, dass man dann natürlich gleich Aufträge von Newsweek bekam. Das war wirklich ein Prestigeblatt. Ich habe dann peu à peu angefangen, mir eine Fotomappe aufzubauen. Die habe ich dann auch an die Redaktion geschickt, wurde gelobt. Dann bekam ich auch von Newsweek mal einen kleinen Auftrag. Aber hauptsächlich bestand meine Arbeit darin, dass ich ab und zu auch mal an die Türen klopfte bei den Nachrichtenagenturen, wie zum Beispiel AP, es gab AFP, es gab die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Und ich bin dann eher so durch die Stadt gestiefelt und so. Hab mal geguckt, wo kann ich noch was machen, wo passiert was. Und so ging's los.
Das heißt, du hast bewusst so deine eigene Karriere schon im Studium so ausprobiert und versucht, den Einstieg zu bekommen.
Ich hab damit angefangen, ja, während des Studiums eigentlich, ja, das stimmt.
Und dann kamst du tatsächlich der erste Veröffentlichung von deinen Bildern.
Aber das reichte noch nicht aus, um wirklich freiberuflich zu arbeiten. Ich bin ab und zu halt losgegangen, habe versucht, was anzubieten und dafür bekam man ein bisschen Geld. Aber ich hatte ja immer noch meinen Platz bei Newsweek. Ich war insgesamt bei Newsweek 8 Jahre.
Verstehe. Aber dein Platz war ja trotzdem auch eine freie Mitarbeiterin,
oder? Ja, ich war eine freie Mitarbeiterin, aber eher für Recherchen, Researcher, für Interviews.
Nicht für Fotos.
Themen recherchiert, ja. Aber das war aber eigentlich mein Brot-und-Butter-Job, möchte ich mal sagen.
Ja.
Und die Fotografie entwickelte sich parallel, was sehr gut war. Ich war zu Beginn nicht von der Fotografie abhängig, das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Aber so bin ich halt losmarschiert.
Und wann kam deine erste große Veröffentlichung, sozusagen die Aufmerksamkeit?
Die Aufmerksamkeit
gewonnen wurde.
Eigentlich, heute würde man lachen, es war für damalige Verhältnisse was ganz Besonderes. Da wurde im November 1996, gab es eine Kabarettaufführung in Peking. Es war etwas ganz, ganz Besonderes, denn bis dato war das ja kulturmäßig, ausländische Kultur und sowas in China war nicht so viel. So, und ich hatte halt da erfahren, dass chinesische Schauspieler und einige ausländische Schauspieler, Laienschauspieler zusammen dieses Kabarett aufführen würden. Und ich dachte, da gehe ich mal hin, mal gucken. So, und dann habe ich halt diese Fotos gemacht von diesen jungen Damen, den Kit Kat Girls. Ich glaube, sie nannten sich die Kit Kat Girls.
Weißt du immer noch die Namen, ne?
Sie in der Mitte war eine Holländerin, apropos. Ja. Aber nein, die links. Arbeite heute übrigens für die UN.
Hast du immer noch Kontakt?
Wir sind alle in Facebook in einer gemeinsamen Gruppe.
Cool.
So, diese Fotos habe ich dann dem Fotografen von AP gezeigt, der ab und zu mal was aufkaufte von anderen.
Ja.
Ich meinte, das ist mal was ganz anderes hier. So, und dann rief er mich ein paar Tage später an. Mein Katharina, AP liebt dich. Das Foto wurde so oft verkauft. Da dachte ich noch, ja, das Geld bekommen die, nicht ich.
Aber was hast du damals im 96 für das Foto bekommen vor EP?
Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das muss irgendwas gewesen sein zwischen 80 und 100 Dollar, US-Dollar.
Wahnsinn, was sie damit später dafür Geld verdient haben. Ja.
So, und dann, das Foto ging wirklich um. Aber ich glaube, es war interessant, das Foto für ausländische Medien, weil es mal eine ganz andere Facette von China zeigt. Das war das moderne China, das man bis dato ja noch gar nicht so kannte. Darüber lacht man heute. Ich meine, heute ist China, ja, Peking, diese ganze Städte, mega modern. Ja. Nachtclubs und alles längst da. So war das.
Und das heißt, du hast dein Studium, Auslandsjahr in China, hast du ein bisschen reingeschnuppert als Fixerin für Newsweek und dann noch brav deinen Abschluss in Paris wieder fertig gemacht. Da muss ja eine Entscheidung getroffen sein, dass du von Paris wieder zurück nach China kamst.
Ja, habe ich noch ein Jahr verlängert. Da ging das irgendwie schon los. Man kann nicht loslassen da von China. Es muss weitergehen. aber es ging ja nicht nur mir so. Ich glaube, es ging einer ganzen Generation von ausländischen Studenten so, oder auch von Besuchern.
Ja.
Auf einmal war man da und man will da bleiben.
Ja.
Das ergab sich halt so.
Ja. Aber man hat bewusst versucht, noch ein Jahr länger zu bleiben als Auslandsstudent.
Aber es ging ja auch, das Leben war damals sehr erschwinglich für einen Ausländer.
Ja. Das war billig. Ja. Ja.
Aber
dafür hast du dein Studium ein Jahr länger gebraucht, fertig zu studieren.
Ja.
Das hast du in Kauf genommen und sagst, das ist trotzdem eine interessante Phase.
Ja.
Ja, wenn du jetzt den Abschluss gemacht hast in Paris aus der Zeit und dann nochmal entschieden, zurück nach China, war das schon ein Arbeitsvertrag bei Newsweek in der Tasche oder wie kam das?
War das schon ein Arbeitsvertrag? Nein, war es nicht. Aber irgendwie, ich mochte nicht loslassen. Da hatte China, es gab mal eine chinesische Doktorandin an der Beida, die lachte nur mal und meinte, ihr Ausländer, ich kenne euch alle. ihr kritisiert oft und so, aber ihr kommt alle wieder. China verschlingt euch alle. So ist das, ja. Ist so. Ich glaube fast, meine Eltern fanden das gar nicht so toll, wenn ich mich recht zurückbesinne.
Also sie haben dich doch nach China geschubst.
Ja, aber wenn ich das so die wollten darf. Natürlich auch, dass man in geordnete Verhältnisse reinkommt und schon gar nicht Fotograf oder sowas.
Okay, nicht. Ja gut, das kann ich verstehen.
Nein, ganz bestimmt nicht. Okay, haben mir aber dann trotzdem vertraut und ich da wieder hin. Ich war bei Newsweek. Ja. Ich hatte auch mein festes Einkommen und alles und die Fotografie entwickelte sich immer, immer weiter.
Okay, du bist sozusagen angestellt oder ja. Angestellt bei Newsweek. Und wie ist es, wenn man jetzt für eine Nachrichtenmagazin arbeitet in China? Muss man besonders Vorkehrungen, Registrierung machen?
Ja.
Für chinesische Behörde, ja?
Also man ist entweder zu meinen Anfangszeiten, okay, hat man ja keine wirkliche Position, aber als daraus dann wirklich sich eine Regelmäßigkeit entwickelte und ab und zu stand dann auch mein Name mit unter den Artikeln oder auch wenn ich dann mal einen ganz kleinen Auftrag fotografieren durfte, stand auch mein Name auf einmal unter einem Foto. Und im Außenministerium, so natürlich beobachten die. Und dann entwickelte sich das so, ich gehörte auf einmal zum Team bei Newsweek. Dann flog der Chefredakteur ein, ich wurde ihm vorgestellt und meinte auch, wir wollen Katharina hier haben. Und er legte ein großes Wort ein für mich beim Außenministerium und so bekam ich meine erste Akkreditierung in China für Newsweek. Es waren tolle Zeiten.
Und vorher hast du keine Akkreditierung?
Nein, ich wurde eher so.
Was ist der Unterschied mit dieser Akkreditierung?
Erstmal darf man viel offizieller auftreten. Man fühlt sich persönlich auch sicherer. Schon ein Unterschied, ob man da, was weiß ich, auf dem Studentenvisum ist und so ein bisschen herumfotografiert oder auch Leute interviewt. Eigentlich ist das nicht gestattet. Zu Beginn kann man sich noch herausretten und sagen, ja, ich bin aber ja eigentlich mehr Studentin. Irgendwann ist man aber nicht mehr Student und man braucht einen offiziellen Status.
Das heißt auch jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber wenn man jetzt Social Media betrachtet, sind viele Leute interviewt auf der Straße.
Ja.
Darf man eigentlich nicht, oder?
Eigentlich nicht so unbedingt.
Naja, das ist, muss man auch die ganzen Akteuren da auch warnen, dass eigentlich nach chinesischem Gesetz ist nicht so ganz sauber definiert.
Ja, Vorsicht, Vorsicht. Mir wurde allerdings auch mal nachgesagt, dass ich dazu tendiere, mich selbst zu zensieren. Ich kontrolliere mich selbst, ich gehe mal sehr stark nach Vorschriften.
Okay, das heißt, man soll vorsichtig sein, aber ist es nicht alles unmöglich?
Nein, natürlich ist nicht alles unmöglich. Ich finde, es hängt auch wirklich mit von der Person ab.
Ja, du hast ja für einige Nachrichtenmagazine oder Medienhäuser gearbeitet, unter anderem Newsweek, haben wir ja gesagt, und dann Getty und dann Live zum Schluss. Und welche Rolle hast du, sozusagen deine Rolle, wie haben sich da entwickelt bei dieser Arbeitgeber oder Partner, Auftraggeber vielleicht besser?
Okay, da gab es schon Unterschiede. Zu Beginn war ich bei einer französischen Fotoagentur, das kam jetzt schon nach Newsweek. Ich war erst bei einer französischen Fotoagentur, dann mehrere Jahre lang für Getty Images, danach dann bei Live, da bin ich immer noch. Und es gibt schon, der größte Unterschied ist eigentlich zu Getty Images. Die anderen beiden Agenturen, auch Live, betreiben eigentlich eine Fotosyndikation, sie verkaufen die Fotos weiter, die man so macht. Getty Images hat auch sehr viele Aufträge vergeben, sehr viele. Gleichzeitig hat Getty Images einen Nachrichtenbereich. Ich war auch, das nennt sich Getty Stringer. Ich habe auch mit Nachrichtenreportagen und sowas gemacht für Getty.
Das heißt, du standst auch da, eben auch die zwei Standbeine, einmal als Researcher.
Das schon, ja, auch Researcher. Ich habe auch meine eigenen Geschichten und so recherchiert, auch was ich Getty vorgeschlagen habe.
Ja.
Und was war das dritte? Ja, und Getty hat natürlich auch meine Fotos weiterverkauft. Aber Getty Images ist ein großer Unterschied halt zu anderen Fotoagenturen, finde ich.
Im Sinne von Größe? Oder?
Ja, erstmal von der Größe und halt auch nochmal die Tatsache, man hat sehr viele Aufträge von Getty bekommen und man hat halt auch Nachrichten fotografiert. Und zwar, dass man konnte man ihn direkt anbieten und dafür gab es dann auch gleich natürlich ein Honorar. Das ist nicht ganz so bei den anderen. Und ansonsten habe ich mich halt, man wusste auf einmal, da ist eine Fotografin in Peking. Ich habe ja nun auch, abgesehen davon, auch noch Kollegen gehabt.
Ja.
Aber insgesamt eher Amerikaner. Amerikaner, Engländer, so war das unter den Ausländern. Aber man wusste halt, die ist da, wie auch andere, der können wir Aufträge geben.
Mhm. Aber das klingt doch ziemlich ähnlich wie zur Newsweek-Tätigkeit, oder?
Hat halt verschiedene Auftraggeber. Mhm. Auf einmal hatte man lauter verschiedene.
Mhm,
ja, verstehe. Getty Images, okay, das war schon hauptsächlich damals, als ich bei Getty war, hauptsächlich Getty.
Mhm.
Obwohl bei Aufträgen Getty hatte auch viele Kunden. Dann habe ich natürlich auch für viele Getty-Kunden fotografiert.
Ja.
Und nach Getty war man halt eigentlich ganz frei. Kam wirklich. Ich glaube, ich habe fast für, das hört sich jetzt echt an, als wollte ich angeben, will ich aber nicht. Ich glaube aber schon, ich habe für sehr viele internationale Medien fotografiert.
Ja.
Das ergab sich also. Man war auf einmal.
Dann bist du doch Auftragsfotograf geworden, wie du das erste Beispiel erlebt hast.
Ja, das.
Bist du so geworden, wie du
so
das.
So bin ich geworden.
Ja.
So bin ich geworden, ja.
Obwohl,
natürlich war nicht fest
so
angestellt, man war frei, aber man hatte keinen Grund zur Sorge, weil es einfach toll lief. Es lief wirklich toll.
Mhm. Und wie ist das so, wenn du jetzt einmal dein Ziel erreicht hast, dass du so geworden bist, wie du damals als Student diese Auftragsfotografie erlebt hast, und ist das wirklich im Nachhinein gesehen immer noch dein Traumberuf?
Nein, weil ich mich, was heißt Traumberuf? Ja, irgendwo ja, aber anders.
Du hast ja zuerst gesagt, das ist doch ein Freiberuf, sie bezahlen mich, um in China zu reisen, und
ja,
ich darf noch das Land kennenlernen. Mhm. Das Ziel hast du ja erreicht.
Das Ziel habe ich lange, lange erreicht. Irgendwann möchte man aber vielleicht auch noch mal mehr, als immer nur Aufträge zu erledigen. Es gibt nun mal auch Themen, die interessieren einen persönlich.
Ja.
Und das wurde dann für mich auch schon wichtiger, aber dann stellt sich sofort die Frage, wie finanziere ich sowas eigentlich? So, und man musste schon zusehen, dass man kreativ denkt oder irgendwas, dass man seine Themen, für die man sich selbst interessiert, vielleicht auch finanziert bekommt. Aber trotzdem auch noch Auftragsfotografin war. Aber Auftragsfotograf vor allen Dingen so in der Zeit, wann war das? Kurz vor den Olympischen Spielen kam, das war mein Eindruck, auch der Eindruck von anderen Kollegen, die halbe Welt kam da ja angeflogen an Journalisten, und es waren so merkwürdige Themen, die man auf einmal fotografieren sollte. Die Top-Restaurants von Peking, 24 Stunden im Tage eines Mannes aus England in einem Shaolin-Kloster, und ich dachte, was sind das alles für Themen? Das, ich weiß nicht.
Aber du bist ja schon in China gewesen, du? Das ist dein Vorteil.
Ja, ja, ich dachte nur, ja, interessiert mich das jetzt wirklich alles so sehr, interessiert mich das gar nicht.
Mhm.
Und man kommt schon irgendwie ein bisschen ins Nachdenken, dann hat man halt auch schon angefangen, ein bisschen sein Augenmerk zu richten auf Sachen, die einen wirklich selbst interessieren. Zu meinen ersten eigenen Projekten, obwohl da war ich auch noch bei Newsweek, allerdings, da widerspreche ich mir ein bisschen, waren meine Fotos über die Punks in Peking.
Da kommen wir später noch,
ja, kommen wir später drauf.
Noch mal drauf. Und das Bild, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, ist das Bild, wo die Frau, jetzt sehen wir ja das mit der Hand vorm Mund.
Ja.
Das war ein besonderer Abend, oder?
Das war ein sehr besonderer Abend. Das war nämlich die Eröffnung der Olympischen Spiele. Und das habe ich fotografiert in der Einkaufsstraße Wangfujing, mitten in Peking. Ich hatte kein Ticket für das Olympiastadion, wie viele andere Menschen auch nicht. Und ich hatte am Nachmittag schon erfahren von einer Kollegin, die sich mit dem Thema Video beschäftigte. Sie wolle am Abend in die Wangfujing gehen und fragte, ob ich nicht auch Lust hätte mitzukommen. Ich meine, okay, ich habe nichts anderes zu tun.
Mhm.
Und dann haben wir so einen riesigen, wie nennt man die, so einen riesigen Jumbo-Screen entdeckt, in der Nähe vom Hoping Fandian, so mehr am Ende der Wangfujing. Und da versammelten sich Leute, und wir dachten, das wird ja spannend, was machen die hier wohl gleich? Da haben wir auch gefragt, und es hieß, hier wird die Eröffnungsveranstaltung übertragen, live. Ich dachte, ich auch.
Für alle, die kein Ticket haben.
Ja, für die armen Schlucker.
Genau.
Und sie hat sich dann, die Kollegin hat sich hinter den Leuten her aufgestellt, und ich dachte, ich will Gesichter von vorne sehen. Ich stelle mich mal direkt unter diesen Screen.
Und du hast zufällig eine Kamera mit?
Das war schon klar, dass ich eine Kamera mit dabei hätte an dem Abend. Es war nun mal ein historischer Abend.
Ja,
die Eröffnung der Olympischen Spiele, das war ein sehr historischer Abend. Ich wusste aber noch nicht genau, was passieren würde und was ich überhaupt nach Hause bringen könnte.
Ja.
So, und ich habe mich da hingestellt, dann ging es los, um 8:08. Und man merkte halt sehr schnell, es war sehr hoch emotional, sieht man hier ja auch. Die Leute fingen an zu weinen. Teils, sie waren wirklich sprichwörtlich aus dem Häuschen.
Ja, das ist ja wirklich emotional. Das
war hochemotional. Ja, auch mit der chinesischen Flagge.
Das kennt man ja auch gar nicht.
Das kannte man eigentlich bis dato gar nicht. Aber ich glaube, Chinesen so emotional zu sehen, ist eigentlich auch eine Seltenheit.
Ja, wirklich, ist
eine totale Seltenheit.
Und du sagtest ja, das ist nicht organisiert von dem Staat.
Nein, das war nicht. Das war wirklich sporadisch, total spontan. Ich glaube, damit hat vielleicht selbst keiner gerechnet, dass man so bewegt sein würde.
Nur mal eine technische Frage, um so wirklich so ein Bild mit voller Emotion geladen zu schaffen. Wie machst du das? Ist es dann einfach eine Quantity? Ich mache jetzt 20 Fotos mit der Hoffnung, dass da eins wirklich gut aussieht? Oder ist es tatsächlich so, dass du hast Instinkt, dass das wird jetzt, ich mache jetzt eins und das wird das?
Ich bin keine Person, die viele Fotos macht. War noch nie so. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich von ihr hier, habe ich von ihr vielleicht noch andere? Ich glaube fast kaum. Nee, normalerweise geht das bei mir immer sehr schnell.
Du hast das Gefühl, du hast schon ein bisschen geahnt und dann bist du in der Stellung.
Hier tut sich was.
Ja.
Hier hatte ich kann mich vage dran zurückerinnern. Bei ihr war das zu Beginn so. Ich fand sie schon hoch interessant, sehr emotional. Sie war wirklich am Weinen. Ihr Freund stand übrigens neben ihr, kann ich mich dran erinnern. Sie bekam zu Beginn auch mit oder sie beobachtete mich auch. Und ihr war das sehr peinlich. Hm. So habe ich natürlich erstmal meine Kamera wieder woanders hingehalten, aber irgendwann merkte man, sie ist total fixiert.
Ist egal, ob sie fotografiertest oder nicht.
Ja.
Und ich meine, du hast damals quasi einen Job, Fotos zu schießen, aber wie ist das dann für eine Fotografin in so einem Moment? Hast du selber noch Freiraum, um deine eigenen Gefühle zu erleben, ob das für dich ein besonderer Abend ist oder konzentrierst du tatsächlich auf das Objekt?
Ich konzentriere mich nur auf das Objekt. Man merkte aber einfach anhand dieser Emotion und dieser ganzen Atmosphäre, das hier ist etwas ganz, ganz Besonderes.
Ja, ja.
Es war ja auch etwas sehr Besonderes. Ich denke immer noch, das hier ist der Moment, da merken sie selbst, diese Zuschauer, sie merken, dass der Moment, da hat China meiner Meinung nach die Weltbühne betreten, offiziell.
Ja, also unglaublich, aber dennoch finde ich noch erstaunlicher, dass du wirklich tatsächlich 25 Jahre in China mit diesem Beruf den Aufenthalt hattest. Und was muss man dann haben, um in so einem Land, der sich ja so sehr verändert hat, wirklich die 25 Jahre in Anführungsstrichen im positiven Sinne aushält?
Ich fand es eigentlich, es war halt ein... Wie sagt man das? Es hat einen wirklich irgendwie, es war, nein, wie eine Droge, wäre total übertrieben. Es ist nun mal ein Land, das sich tagtäglich verändert hat. Und es war einfach faszinierend für jemanden aus dem Westen zu beobachten. Es ist ja nicht nur mir so gegangen, es ist vielen Leuten so gegangen. Ich dachte, Hilfe, schon wieder was anderes, wieder was Neues, wieder was Neues. Und man merkte ja auch, China entwickelt sich ganz, ganz schnell. Ja. China entwickelt sich so, so schnell. Man muss auch mal überlegen, zu Beginn, in China gab es noch Ende der 80er Jahre und so, als ich zum allerersten Mal da war übrigens, da gab es noch was. Da gab es noch Weihui, die Währung für Ausländer, die irgendwann dann auch abgeschafft wurde, richtig. Es gab die Weihui, es gab noch den Freundschaftsladen in Peking, den Louis Shangdian.
Das kenne ich noch. Damals konnte ich solche Läden nicht betreten.
Ja, ich meine, die Privilegien für Ausländer gab es damals noch. Ja, heute, nein, natürlich nicht. Aber peu à peu entwickelte sich das immer, immer weiter. Ich kann mich noch daran erinnern, hatten wir vorhin schon mal angerissen, bei meinem allerersten Aufenthalt in China, in Shanghai, da kam noch eine Professorin auf mich zu, die war mit meinen Eltern befreundet. Sie war ganz, ganz stolz. Guck mal, Katharina, guck mal, was wir hier jetzt auch haben. Sie hat mir eine Kassette gezeigt von Michael Jackson.
Okay.
Ich dachte, ja, wow, so stolz war es. So besonders war das noch. Heute lacht man.
Ja. Also, was an dir auch besonders finde, ich finde, weil du hast ja einen relativ freien Beruf, sagen wir mal. Ne? Und ich kenne Leute, die für ihre Firma entsendet ist nach China für 3 Jahre, später für 6 Jahre und dann irgendwie hängen geblieben ist. Mhm. Da ist man in einer Struktur, da hat man seine Aufgabe und so weiter. Aber dein Beruf konntest du theoretisch heute in China morgen in einem anderen Land weiterführen als Research und Fotograf. Und dennoch denke ich, es gibt ja viele Sachen, die in China in der damaligen Zeit passiert ist, positiv, aber mit vielen Dingen konntest du bestimmt persönlich auch nicht hundertprozentig identifizieren. Aber dennoch bist du da geblieben.
Na, ich habe mir gesagt, aber man lernt ja. Man ist ja vor allen Dingen, so habe ich das gesehen, es war eine große Lernphase halt. Praktisches Lernen. Mhm. Man hatte sein ganzes Uni-Wissen, aber es ist nochmal was ganz anderes. Auf einmal ist man in dem Land.
Ist eher der Neugier so ein bisschen?
Oder? Ja, ist die Neugier.
Abenteuer. Abenteuer weniger, oder?
Das ist eher Abenteuer weniger interessiert mich nicht so. Aber Interesse wirklich. Ich meine, man sieht ganz andere Menschen. Man erlebt eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Denkweise. Das hat einen, glaube ich, auch lange da gehalten. Es ist nun mal eine andere Denkweise.
Ja, also für unsere Zuhörer, die nicht aus dem Medienbereich kommen, jetzt kommen wir zu den anderen Themen. Mhm. Wie funktioniert so ein Auslandspressebüro eigentlich? Ne? Also wer sitzt und wer entscheidet was und wie kommt so eine Geschichte von Beijing nach beispielsweise Hamburg oder New York oder jetzt Mainz? Du hast ja für CDF, glaube ich, auch gearbeitet. Und München, Frankfurt oder Berlin. Also wie kommt das wie funktioniert so ein Auslandspressebüro?
Auslandspressebüro. Für mich war es ja wirklich dann Fotografie irgendwann. Man brauchte seine Internetverbindung. Nein, vor der Internetverbindung, die analoge Fotografie, damit ging es ja los. Man war eigentlich immer in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel sehr regelmäßig. Die hatten ja immer ihre kleinen Postämter. Man musste so schnell wie möglich mit FedEx, bei mir war es dann auch FedEx, nicht DHL, es war immer FedEx, mit FedEx ganz schnell ein Paket wegschicken, so schnell wie möglich.
Weil?
Damit es in den Reaktionen ankam und veröffentlicht werden konnte.
Ach so.
Das war vor Internet.
Ja, vor Internet.
Das ist, und dann kam ganz langsam kam das Internet mal dazu.
Ja. Das heißt, wie funktioniert das? Du musst deine Nachricht einfach per Post einfach verschicken, sozusagen. Also im Sinne von dein Film und dein Filmmaterial.
Ja, musste alles eingetütet werden.
Naja, das.
Und dann kam ja auch irgendwann das Internet, dann entwickelten sich auch die Scanner, dann konnte man die Negative ja auch einscannen und ganz, ganz wenige Fotos dann per Internet, weil die Verbindung war ja auch immer ganz langsam. Internet-Speed war alles sehr langsam. Und dann wurde es halt immer mehr mit den digitalen Kameras und so.
Sind die Auslandsbüros von diesen Nachrichtenmagazinen oder Presseagenturen alle physisch in China? Haben ihre registrierte Außenstelle oder wie funktionieren
alle?
Die?
Alle weiß ich nicht, halt sehr viele.
Also für die du gearbeitet hast, meine ich?
Nein, nicht alle, von denen nicht alle.
Und das heißt, sie beauftragen dich, in China zu fotografieren, aber trotzdem haben sie selber gar keine offizielle Außenstelle.
Es gibt ja auch Korrespondenten, die besuchen dann mal China, schreiben ihre Berichte und dann kommst du halt dazu als Fotograf. Diese Situation hat es auch gegeben.
Mhm. Und du bist sozusagen bei chinesischem Außenministerium registriert für die...
Man ist akkreditiert.
Akkreditiert für die Auftraggeber, für die du da arbeitest.
Jein. Bei Newsweek, gleich Auftraggeber, dort war ich akkreditiert. Dann bei den Fotoagenturen, da hatte man eher halt erstmal sein Siegel weg, dass man offiziell in China war und auch arbeiten durfte, das ist sehr wichtig. Und bei Getty Images, da habe ich natürlich für deren Kunden sehr viel noch gemacht. Bei den anderen war es vor allen Dingen eher Fotosyndikation. Und die wurden meine Fotos dann. Ja. Die wurden meine Fotos verkauft. Oder werden auch immer noch.
Und wie hast du bist ja quasi in erweiterter Sinne in der Presse auch tätig, wie hast du erlebt, wie sich die China-Berichterstattung über die 25 Jahre, fast 26 Jahre verändert hat? Und wenn du jetzt den Bogen ziehst, wo stand dein Bild von China in den 90er Jahren und wo steht es in den 2019, als du zuletzt in China warst?
Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ganz zu Beginn schon ein festes China-Bild hatte. Das entwickelte sich. Es gibt etwas nun mal bei den ausländischen Medien. Es gibt diese Themen, die kochten immer wieder hoch oder wurden immer wieder hochgeschaukelt. Das sind dann zum Beispiel die Menschenrechte, Taiwan und China, Tibet, Xinjiang.
Das kennen wir, ja.
Die sensiblen Themen.
Ja.
Die schienen schon sehr im Fokus zu sein, finde ich. Heutzutage haben die meiner Meinung nach, wenn ich das richtig beobachtet habe, insgesamt weniger Gewicht. China ist nun auch ein sehr mächtiges Land geworden. Mhm. Das war damals noch nicht so.
Das heißt, zu der damaligen Zeit gab es mehr Berichte über diese sensibleren Themen.
Es wurde schon darüber berichtet, Taiwan, Tibet. Wie oft liest man jetzt noch was darüber?
Ja, und
ist natürlich alles wichtig, aber ich glaube, das China-Bild hat sich auch geändert, oder? Im Ausland.
Ich denke schon. Das hat natürlich auch sehr stark auch mit den Medien zu tun, was Medien präsentiert hat.
Ja,
das
natürlich.
Das ist so ein bisschen gegenseitige Einflussnahme auch.
Ja.
Und ich habe gedacht, du erlebst ja vor Ort, welche Themen zu welcher Zeit wahrscheinlich gefragt werden, weil die Auftraggeber wahrscheinlich auch dir da bestimmte Motive geben, so dass du dann die Projekte danach auch recherchierst. Du sagst, jetzt sind diese Motive weniger geworden. Jetzt nicht, jetzt bist du ja in Deutschland, aber so zum Ende deiner China-Aufenthalt 2018, 2019 wird weniger.
Sagen wir mal so, man hat sich hier und dort dann gesagt, ich fange an, mich zu langweilen, weil man war so drin in diesem ganzen Medienzyklus, dass man teils schon voraussagen konnte, was kommt jetzt wohl als nächstes wieder. Bei den ausländischen Medien, ich muss sagen, man langweilte sich fast ein bisschen.
Weil diese Themen immer wieder kommen zu bestimmten Ereignissen.
Ja. Und ich dachte irgendwann, ist mal auch an der Zeit, dass ich was mache, was mich persönlich wirklich interessiert oder wo ich mich auch wieder länger mit beschäftigen könnte. Oder mal was ganz, ganz Neues, wovon ich überhaupt nichts weiß. Da habe ich dann auch länger mal an Projekten und sowas gearbeitet.
Da hast du sozusagen an dein eigenes Projekt gearbeitet.
Oder ich habe auch versucht, aus Aufträgen meine eigenen Projekte später zu machen. So ein Auftrag ist immer schnell begonnen, schnell zu Ende.
Aber du hast zumindest mal eine Initiative, in ein Thema einzuarbeiten, sozusagen.
Ja, weil mir macht es Spaß, mich länger mit Themen zu beschäftigen.
Darf ich nochmal einen Satz zu der letzten Frage dranhängen und eine Frage damit? Und wir haben ja ein paar Ereignisse, während du in China warst. Das beeinflusst auch insgesamt chinesische Beziehungen mit Europa oder mit den USA. Zum Beispiel Tiananmen, das war schon vor deiner Zeit.
Das war vor meiner
Zeit. Und WTO-Beitritt, Olympiade.
Da war ich schon, WTO war das, das war mein erstes Newsweek-Cover.
Yes, ja.
Da habe ich vorhin auch noch dran gedacht, ja klar, man könnte sagen, da hat China die Weltbühne betreten, aber ich finde, die Olympischen Spiele hatten viel mehr Impact. Mhm. Auch für die Bevölkerung und alles. Mhm.
Genau. Und dann, jetzt in der letzten Zeit, ne, auch, dass der Präsident Xi jetzt China regiert seit über 10 Jahren. Welcher dieser Moment hat das Deutschlandbild am stärksten geprägt?
Das Deutschlandbild von China?
Von China, genau.
Ich glaube, lange hat die Entwicklung, dieser rasante Aufschwung, das Deutschlandbild geprägt. Sehr lange. Sollte es eigentlich immer noch. Aber es hat dann, glaube ich, ist es wegen Corona oder während Corona, ist das zufällig? Es kam dann ja, aber auf einmal, hier setzt ja oder auch in Europa ein Umdenken ein. Man müsste China eher als Konkurrent sehen. Oder fast als Feind. Das Denken kam ja auch irgendwann mal. Und da setzte schon eine Art Umschwung ein, ist mein Eindruck.
Ja, das ist es dein Eindruck auch durch deinen Auftrag auch Situation bestätigt, durch die Themen der Aufträge auch so, kannst du die Entwicklung bestätigen?
Ich kann das vor allen Dingen dadurch bestätigen, dass man ja kaum noch China-Reportage und sowas sieht. Wann hat man hier denn vielleicht, ich weiß es nicht, wann haben wir denn mal die letzte große China-Reportage irgendwo gesehen? Mehr als 10 Seiten oder ich weiß es nicht.
Da hast du, mir ist, wenn wir jetzt sowieso bei Olympiade sind, ne? Und mir ist nämlich aufgefallen, zu Corona-Zeit 20, äh, 20 oder 21. Mhm. Das war ja auch wieder eine andere Olympiade, Beijing-Olympiade, Winter-Olympiade.
Ja, stimmt, ja, ja, genau.
Und da gab es in Deutschland unisono wirklich sehr kritische Stimme, ja. Berichterstattung über China. Und ich glaube, 2008, glaube ich, das war eine andere Grundstimmung gewesen.
Es war eine andere Grundstimmung, obwohl es vorher auch hier und dort kritische Berichte gab, auf jeden Fall. Mhm. Oh ja, die gab es.
Und was war damals für Ereignisse?
Damals gab es, wann war das? War das zweite, ich glaube, war das 2007 oder war das im Frühjahr 2008? Vielleicht war es im Frühjahr 2008. Mhm. In Tibet wurde ja eine sehr strenge Politik praktiziert. Mhm. Ich glaube, was war das? Ich glaube, die Tibeter sollten Patriotismus oder irgendwas praktizieren. Ich glaube fast, es gab Unruhen, wenn ich mich recht entsinne. Oder war das?
Ja, es gibt ja auch in der Stadt Unruhe, in Shanghai zum Beispiel, es gibt auch Gewalt, es gibt Leute, die mit Messer stechen und so. Da gab es, seitdem gibt es auch Untersuchungen an der U-Bahn-Station und so, seitdem gibt es ja sowas.
Ja, ne? genau. Das gab es alles. Stimmt, fällt mir jetzt wieder ein. Aber andererseits, ich meine, es ist vielleicht auch fast normal, dass man vor so großen Ereignissen sich auch kritische Berichte anfertigt.
Ja, und wie viel Einfluss hatte eine Redaktion in Deutschland auf das, was du fotografiert hast? Und wenn du jetzt über deutsche Auftraggeber redest, wenn du magst. Und wie viel eigene Freiheit hattest du?
Erstmal, man bekommt ja schon einen Auftrag. Normalerweise kann man davon ausgehen, sagen wir mal, es ist ein Neukunde. Man kann davon ausgehen, dass sie sich vorher schon irgendwie Arbeiten angeschaut haben im Internet. Sie haben vielleicht auch den Namen schon in anderen Publikationen gesehen. Das heißt auch, sie vertrauen einem auch. Mhm. Gibt schon ein paar Dinge, die muss man beherrschen, wenn man so für ein Nachrichtenblättchen oder so arbeitet.
Ja.
Schon sicher sein können, dass es klappt, dass man sich im Land auskennt, nicht irgendwelche Risiken, sagen wir mal, eingeht. Oder natürlich Risiko, ja, aber man muss diese Risiken schon einschätzen können, das wollte ich gesagt haben.
Dass du auch diesen Fristen Auftrag erledigen kannst, sozusagen.
Ja, man muss die Fristen einhalten können und alles.
Ist das insbesondere für China ein Thema, weil der Umstand, dass du den Umstand einschätzen kannst?
Nö, ich glaube, das ist schon insgesamt ein
Thema. Insgesamt ein Thema.
Ja, nein. Denke ich mal.
Mhm. Genau, also wie viel Freiheit das hast du dann dennoch, wenn du sozusagen ein Thema an dich herangetragen hast?
Kam vielleicht mit drauf an, wie viel Freiheit? Kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen.
Oder ist es so, dass man im Grunde genommen viel fertigt, aber am Ende die Auswahl der Endprodukte ist sehr, sehr streng sozusagen?
Ja, natürlich. Im Idealfall sollte man natürlich alle möglichen Facetten schon fotografieren, denke ich mal, ja. Aber die Auswahl hinterher natürlich ist sehr eng. Aber ein Kunde hat schon ein Recht, viel zu sehen.
Ja, ja, klar. Man
muss ihm schon eine Auswahl anbieten.
Genau. Ist es im Grunde genommen auch so, dass du bei der Anbietung von deinem Rohmaterial, sag ich mal, auch schon deine Freiheit hast? Weil am Ende ist es ja so, dass du nur das lieferst, was du auch sozusagen produziert hast. Die Auswahl trifft der Kunde, aber du gibst ja sozusagen die Rohmaterialien dafür.
Ja, ne? Mir hat mal irgendwann eine amerikanische Fotoredakteurin einen guten Tipp gegeben. Sie meinte, du machst das einfach so. Ein Teil deiner Fotos, weißt du 100%, die sind für den Kunden, deine ganz sicheren Fotos, die der Kunde auf jeden Fall gut finden wird. Und dann machst du mal, was du willst und zeigst es dem Kunden aber trotzdem und versuchst, ihn zu überreden.
Ja. Sehr kundenorientiert.
Ja.
Irgendwann weißt du auch das Muster, was der Kunde möchte. Sozusagen.
Ja, aber leider macht das die Sache irgendwann auch langweilig.
Ja. Es gibt ja den Vorwurf, dass die westliche China-Berichterstattung strukturell verzerrt ist.
Ja.
Du hast sogar ja schon gesagt. Du teilst das, ist das ein System, was es an sich sozusagen bedient ist, deswegen diese Verzerrung. Wir haben ja vorhin gesagt, du lieferst die Rohmaterial und dann der Kunde wählt das. Quasi diese Muster, wie die Kunden wählen, ist es schon die Verzerrung sozusagen drin. Oder entsteht schon in deiner Produktion von deinem Rohmaterial, weil du diese Muster schon von den Kunden kennst?
Ich glaube, bewusst würde ich da nichts verzerren. Aber okay, man muss sich auch bewusst sein, die Fotos sind ja auch, werden ja oftmals genutzt als Illustration für kritische Berichte oder überhaupt für Nachrichtenberichte. Da entsteht halt ein gewisses Bild.
Ja, ja. Das stimmt. Und hast du ein Beispiel, wo du sagst, das China-Bild ist nicht so ganz wiedergegeben? Ist es verzerrt im Sinne von falsch oder verzerrt im Sinne von nicht ganzheitlich oder nicht ausführlich oder nicht gesamtheitlich?
Also es ist schon ein ziemlich drastisches Beispiel, was ich hier nennen könnte. Während SARS, als es losging mit SARS in China, Feidian, da kam ja eine irre Panik auf, aber auch im Westen, dann mit den ganzen Masken in Peking und Leute dürfen nicht auf die Straße. Die Straßen waren ja echt leer. Es kam echte Panik auf und das ging dann auch mit den Berichten ja los. da bekam man zum Teil dann auch Anrufe. Sag ja, vorsichtig. Und Gott, und ist das so ansteckend und Hilfe.
Das war Beginn, ne? Das ist 2020.
Das war dann, nee, Feidian, SARS.
2003.
Die Phase, okay, SARS. Die Phase, ja. Wir dachten da, ja, spinnen die alle oder was?
Ja.
War eine tolle Zeit. Man hatte die ganzen riesigen Avenuen, alles für sich da in Peking.
Ja.
Alle waren im Haus.
Ja.
Man war selbst draußen und unterwegs zum Fotografieren.
Und wo warst du denn zu der Zeit? Du warst ja lange in Beijing gewesen, ne?
Ja, ich war eigentlich täglich in Beijing unterwegs. Dann wurde ich, da war ich auch bei Getty, dann wurde ich in die Provinzen geschickt, dann hatte ich hier und dort
endlich geschafft, Aufträge. Bezahlt zu werden und dann erkennen zu lernen.
Ich meine, es war sehr interessant, SARS. Da entstand ein sehr kritisches China-Bild, aber wir standen da zum Teil und lachten und meinten, was ist das bloß, was ist bloß los mit dem Westen? So eine Angst auf einmal vor China.
Ja.
Nein, kein Grund, wirklich.
Ja, das ist, also wenn du dein China-Archiv aufschlägst, was du wahrscheinlich regelmäßig auch machst. Was ist das erste Bild, das dir in den Kopf kommt, wenn du an deine Zeit dort denkst?
Das erste Bild weiß ich nicht. Manchmal wird man ja gefragt, das Lieblingsbild oder irgendwas. Ich glaube, ich habe bewusst kein Lieblingsbild. Es gibt aber schon Bilder, die haben einen eigentlich geprägt, finde ich, in den vielen Stationen. Dazu gehören für mich zum Beispiel auch die Punks, meine Punkbilder.
Die finde ich auch toll.
Ja, ist jetzt, meine Herren, ist lange her auf einmal, sind jetzt historisch, daraus wurde sogar ein Comic gemacht in Peking.
Ah. Wieso? War das ein Auftragsfotograf, also war das ein Fotografauftrag oder war das dein eigenes Projekt?
Also das war so, da war ich bei Newsweek und der Redakteur hatte davon erfahren, dass es wohl ein Gedächtniskonzert gäbe im Studentenviertel Haidian.
Gedächtnis?
Ein Gedächtniskonzert. Für den gerade, wie hieß der noch, Kurt Cobain von Nirvana.
Okay.
Wir dachten, okay, mal hin, ich keine Ahnung, dann mal gucken. Wusste wie immer nicht, was einen da erwartet.
Was hast du dort gesehen?
Die Punks. Es war nicht Kurt Cobain Gedächtniskonzert, das waren die kleinen Punkgruppen. Da waren sie in einer kleinen Gasse im Studentenviertel, in der sogenannten Scream Bar.
Wusste der Redakteur oder?
Wir hatten davon gehört. Ich meine, damals Peking, nichts Internet, man hatte es gehört von irgendjemandem.
Ihr seid schon bewusst dahin gegangen, um Punks zu fotografieren?
Wir wussten noch nicht Punks, wir dachten Nirvana.
Okay.
Nirvana Gedächtniskonzert. Okay. Stattdessen sahen wir das. Okay. Dachte mein lieber Charlie. Ja. Es war eine ganz, ganz kleine Bar. Auch sehr stickig, sehr warm. Und es war vor allen Dingen laut und die hatten extrem viel Freude. Sich einmal, ja, ist eigentlich auch wieder sehr emotional hier. Die hatten einfach nur Freude, sich mal auszulassen.
Ja.
Und das. Warum sage ich gerade Bill Clinton? Das. Da war irgendein Konzert, ich bin den fast dann ein Jahr lang durch Peking gefolgt, immer spätabends. Irgendwo traten die dann immer auf in Peking, sehr oft allerdings hier in Haidian, in so einer Bar. Und irgendwann kam dann auch Bill Clinton mal angereist, da hatten sie auch gerade einen riesen, sehr viel Krach. Da ist der amerikanische Präsident, der kann uns mal fuck off und sonst was. Es war, ich fand's lustig, es waren sehr junge, sehr, sehr junge Leute, eigentlich Teenager.
Was sagt so ein Bill zu China damals? Und was sagt so ein Bild zu China jetzt?
Also, ich finde, für damals war es etwas Besonderes. Es war nun mal Außenseiter. China war ja eigentlich immer sehr konform, finde ich, sehr homogen. Ja. So Außenseiter war so nicht
Gruppenzwang so... Gruppenzwang hat man, ja. Sehr starken Gruppenzwang, wie so man das, sich verhält.
Ja, das Individuum ist ja, wie sagt man das, als Individuum hat man eigentlich nicht so viel da zu melden. Man hat sich eigentlich ja immer anzupassen.
Ja.
So diese hier, diese Punks, machten genau das Gegenteil.
Ja.
Machten das Gegenteil und sie waren eigentlich schon recht beliebt. Mit den Punk-Fotos, ja, auf einmal war, ich wurde auf einmal zur Punk-Fotografin. Ja, ich hatte, das war auch ein Titelbild in der South China Morning Post Magazin, da habe ich die auch untergebracht. Und auf einmal kamen so viele Medien.
Also du
Medien
hast auch chinesische Auftraggeber.
South ja, das war in Hongkong, die South China Morning Post kommt ja eigentlich aus Hongkong, die haben so ein Wochenendmagazin. Da landete eins der Fotos und auf einmal wurde das ein riesen, das war fast wie ein Trend, die Punks auf einmal. Kamen so viele Medien angerannt aus dem Ausland, auch Fernsehmarken. Einer von denen bekam sogar einen Werbevertrag mit einer Jeansfirma. Das war schon ziemlich verrückt.
Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, was denkst du über China jetzt?
Ich denke, das wäre jetzt nichts mehr, jetzt nichts Besonderes, nein.
Jetzt wäre nichts Besonderes? Nein,
Indie-Bands und sowas.
Es gibt sie einfach sehr viel solche individuelle...
Ja, ich meine, China hat sich immer
Lifestyles, ja.
Ja, gibt sehr viele individuelle Lifestyles. Aber okay, das hier war schon mal was... War was Besonderes.
War Punk für dich als junge Leute damals auch was Neues oder hast du ihn in Deutschland schon erlebt, die Punk-Kultur?
Als Teenager, ja, hatte ich Punks hier erlebt, aber auch in England und so, wo man mal zum Ferien war, in Ferien war, in London und so. Mhm. Ich dachte nur, Punk war längst vorbei, diese Punk.
Sind die ähnliche Idee, die dahinter steckt, oder ist es Chinas Punk-Kultur etwas anders?
Ehrlich gesagt, kann ich nicht genau beurteilen.
Und kennst du die Leute jetzt noch? Weil du gesagt hast, eine von der blonden Mädchen kennst du noch, ihr seid noch vernetzt, aber kennst du
die
noch?
Er hier ganz links, das ist Tutiang.
Ja.
Tutiang hat übrigens in Eton, war er auf der Schule in England, spricht ein ganz, ganz feines Englisch, hätte man nicht gedacht, oder?
Nein.
Er war...
Eton.
Ja, Eton.
das habe ich...
Hätte keiner gedacht, oder?
Mitgerechnet, nee.
Tutiang, der war einmal für mich... Da hatte ich einen Auftrag bekommen von einer Schweizer Bank. Ich wurde gefragt, ob ich an einem Jahresbericht mitwirken möchte. Es war ein Projekt, die hatten Projekte gegeben an verschiedene Fotografen in Brasilien, in China und ich weiß nicht wo noch, überall. Es ging darum, einen Workshop zu veranstalten für Migrantenkinder in Peking.
In Peking.
Ja.
Der hatte auch wirklich besondere Projekte da, ne?
Ja, yes. War mal also, was ganz anderes.
Er ist selber jetzt bei einer Schweizer Bank tätig und hat...
Nee, er nicht. Ich habe den Auftrag bekommen von einer Schweizer Bank.
Okay.
Ihn erwähne ich nur, weil er bei diesem Workshop als mein Assistent arbeitete.
Fixer.
Ja, Fixer. Er war mein Fixer, genau.
Das ist cool.
Da war er mein Fixer.
Er war bei Eton.
Ja.
Und dann hat er Punk-Karriere und dann später hat bei dir als Fixer gearbeitet.
Da für diesen Workshop war ja mein Fixer. Ich konnte mich nicht alleine um 20, 30 Kinder
kümmern. Ja, klar. Und wie lebt er heute, weißt du noch?
Ich weiß es momentan nicht.
Ja, auch spannend, wie so ein Schicksal sein kann.
Ja.
Du hast ja sehr viele unterschiedliche Fotoprojekte gemacht. Wir haben auch ein paar Fotoprojekte, ich sag mal, freundlich mit sensibleren Themen,
ja,
wie nordkoreanische Flüchtlinge und chinesische Psychiatrie und Xinjiang und so weiter. Und die sind ja keine einfachen Orte, auch hinzureisen. Mhm. Wie bereitet man sich auf solche Assignments vor? Das ist übrigens, glaube ich, das...
Das ist Nordkorea, ist ein kleiner...
Nordkorea.
Ja, ist ein kleiner nordkoreanischer Junge mit seinem Vater...
Das ist auch ein gutes Foto, finde ich.
Ja, die sind in Nordchina, in der Nähe der nordkoreanischen Grenze und lebten halt versteckt und hofften darauf, dass sie es schaffen würden, nach Südkorea zu fliehen. Für viele Flüchtlinge.
Über China.
Ja, der Weg geht ja über China. Und ist schon, ja, haben große Angst. Man selbst ist übrigens auch sehr nervös, denn man möchte die ja nicht in Schwierigkeiten bringen. Das Schlimmste wäre, wenn ein Ausländer auf einmal irgendwie festgehalten wird, vom Grenzsoldaten oder irgendwas, und bringt diese Leute in Gefahr. Das wäre schrecklich.
Ja, 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 ja.
Auf solche Sachen muss man sich ein bisschen vorbereiten.
Das heißt, die sind, die leben versteckt
ja.
in China
mhm.
und hoffen, dass sie nach Südkorea kommen.
Ja.
Und ich nehme an, dass die chinesische Regierung wissen, dass eine Gruppe von Leuten, die da, aber wer genau, weiß man nicht wahrscheinlich.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Offiziell sind die da nicht.
Ja.
Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch eine ethnische koreanische Minderheit, die da an der Grenze lebt.
Genau.
Da wird ja nun nicht nur Chinesisch gesprochen.
Das ist
von daher können sie sich vielleicht noch ein bisschen anpassen.
Mhm.
Soll aber trotz allem sehr, sehr vorsichtig sein, natürlich.
Und du hast ja diesen Auftrag, die zu fotografieren und du hast ja gesagt, hilft dann diese Akkreditierung oder eher im Gegenteil? Man sollte
also für den Fall, dass man in Schwierigkeiten gerät, hilft sie natürlich. Da kann man nicht einfach dann aus dem Land verwiesen werden oder mhm. so. Man kriegt vielleicht eine Verwarnung,
mhm.
mehr aber nicht.
Mhm.
Ohne Akkreditierung hätte ich mich nicht an solche Themen rangemacht.
Wie kannst du dich denn nicht auffallen? Du bist Ausländer, du bist groß und mit einer Kamera.
Also ich kann sehr, sehr diskret sein, glaube ich. Ich habe bei so sensiblen Themen auch immer zugesehen, dass ich überhaupt nicht nach Fotograf oder sowas aussehe.
Okay.
Kommt halt, im schlimmsten Fall kommt eine Kamera halt rein in eine Plastiktüte oder irgendwas.
Ja. Da gehört wieder zu Beruf, dass man
also
einschätzen können, ob man den Job machen kann oder nicht. Ne?
Ich habe auch nie sehr viel so Ausrüstung oder sowas dabei, nie.
Mhm.
Ja. Und man hat, ach so, bei Nordkorea vor allen Dingen noch nicht nur zu analogen Zeiten, auch vorher, auch danach, auch digital. Man muss halt zusehen, dass man die Sachen irgendwie versteckt. Darüber sollte man sich schon Gedanken machen bei diesen Themen.
Ich meine, heutzutage ist es vielleicht sogar noch einfacher, aber trotzdem, glaube ich, ist ein Tabu, mit Fotografien zu sprechen, dass man mit Handy fotografiert. Aber theoretisch ist möglich, aber damals wahrscheinlich noch nicht.
Ja. Ne?
Das ist da noch ganz anders. Da muss ja trotzdem eine gute Kamera mitnehmen.
Ja, eine gute Kamera, ich würde eher sagen, was heißt gute Kamera? Vor allem eine Kamera, die man versteht und die man bedienen kann.
Ja, klar.
Eine ganz super teure, tolle Kamera hilft einem auch nicht, wenn man sie nicht bedienen kann.
Ja, und ist was Besonderes, wenn man jetzt nach Xinjiang reist?
Ja, kommt, glaube ich, auch darauf an, wo man hinreist.
Weil Xinjiang ist ja noch etwas anders als an der Grenze von Nordkorea, weil da offiziell weiß man ja nichts von.
Ja.
Und in Xinjiang ist ja auch für chinesische Regierung ein relativ sensibles Gebiet.
Ja, ist es. Wir waren da zum ersten Mal, da war ich auch noch bei Newsweek 2001, direkt nach 9/11, nach dem Vorfall in New York.
Ja.
Es ging los, es gab ja so Gerüchte und die ausländische Presse will überall sein, Moslems, gibt es sowas?
Ja, in Xinjang ist ja auch genug Moslems.
Xinjiang,
ja,
ja. So, da waren wir in Xinjiang. Wir haben natürlich nicht wirklich was Sensibles dort gefunden, aber es war wahnsinnig spannend und aufregend.
Ja.
Wir waren in Kashgar, in Khotan, in Ulumqi. Man fühlt sich ein bisschen wie in einem ganz anderen Land.
Also ist es so, dass man jetzt als Tourist hingehen kann, aber als Journalist noch schwieriger?
Wir haben es gepackt. Es war nicht so schwierig. Allerdings, eine Besonderheit muss ich allerdings schon dazu sagen, die Newsweek-Redakteurin in Peking ist eine amerikanische Chinesin, die nun wirklich einige Besonderheiten hat. Wirklich toll, von ihr konnte man wirklich toll lernen. Sie hat sich für alles und jeden interessiert. Sie ist den Leuten immer, immer auf Augenhöhe begegnet. Nicht als, ich bin was Besseres als Amerikanerin oder so. Das ist sehr wichtig.
Mhm.
Und so haben wir uns eigentlich ganz gut immer verständigen können.
Und da habt ihr euren Weg gefunden?
Ja, haben wir.
Was sagt das Foto aus?
Das Foto, das war ein Mann in Ulumqi oder auf Deutsch ist es Urumqi. Das war 2009, da hat es ja auch Unruhen gegeben mit Panzern und allem. Und das war ein Auftrag für die New York Times.
Haben Sie auch das Foto genommen und veröffentlicht?
Ja, das Foto wurde veröffentlicht, genau das. Und man versuchte halt mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu treten, was sehr, sehr schwer war, denn überall war Polizei und man kam kaum irgendwo hin. Wir haben es dann aber geschafft, wurden dann aber trotzdem gesehen in einer Straße und sofort kam die Polizei und jetzt hier Ausweis, haben Sie eine Akkreditierung, Sie müssen jetzt sofort weg. So ging das.
Mhm. Und jetzt gar nicht mehr zu Xinjiang, sondern generell, wenn du jetzt so ein Foto in New York Times von dir siehst, wie ist es für ein Gefühl?
Also dieses Gefühl, wo man denkt, oh wow, da ist mein Name unter einem Foto, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr so. Das war in den Anfangszeiten, da ist man schon stolz. In den Anfangsjahren, wow, hier steht mein Name irgendwo. Das ist mir heutzutage völlig egal, muss ich sagen.
Ja. Heutzutage interessiert dich wahrscheinlich mehr diese eigene Projekte
vielleicht? Ja, interessiert mich viel, viel mehr. Und da denkt man eher, wie kann ich eigene Projekte finanzieren? Finde ich deutlich spannender.
Ist das, das Projekt in der chinesischen Psychiatrie auch ein Auftrag oder eher dein Projekt?
Das wurde ein eigenes Projekt. Ich hatte damals eine gute Bekannte, die erwähnte, dass man sie hatte irgendwie die Direktorin von diesem Ort hier kennengelernt und versuchte, andere zu begeistern. Begeistern, die waren bettelarm.
Das ist eine Chinesin die Direktorin oder eine Ausländerin?
Chinesin.
Ah, das ist sehr spannend.
Das war eine Chinesin. Die hat sich um diese Patienten gekümmert. Die hatten eine Besonderheit. Die waren eigentlich schon austherapiert in anderen Psychiatrien, konnten aber nicht zu Hause leben und landeten dort. Das war schon alles sehr spartanisch eingerichtet, muss man sagen.
Das war welches Jahr, so circa?
Das war 2003, 2004.
2003, vor 20 Jahren.
Ja. Inzwischen hat sich natürlich auch viel getan, aber es waren unschöne Zustände. Aber ich meine, die haben ihr Bestes getan, um zu helfen.
Nur mal so ein Gefühl, hast du ihre Schlafzimmer auch gesehen? Wie viele schlafen in einem Zimmer?
Ja, waren immer mehrere Leute.
Immer mehrere Leute, ja.
Was soll man dazu sagen? Es war eigentlich sehr traurig, muss ich sagen. Es war eher so am Rande von Peking, nördlich.
Hast du in so einem Moment manchmal gedacht, so lange möchte ich doch nicht in China leben, weil das ist nicht das, was ich da mit identifizieren kann. Hast du so einen Moment auch?
Nein.
Noch gar nicht. Das heißt, du betrachtest diese Art von Information immer so als China kennenlernen.
Nein, das ist auch nicht China, das ist halt eine Facette von China.
Ja.
Da kann man nur sozusagen, das ist so, wie es ist.
Mhm.
Aber es könnte kein Grund für mich sein, dort wegzugehen.
Mhm.
Es ist keine böse Absicht gewesen, dass sie in solchen Zuständen lebten.
Ja.
Was heißt böse? Was eine böse Absicht ist nicht mal der richtige Ausdruck.
Weil das Land ist einfach noch nicht so weit.
Das Land war nicht so weit. Ja, es war nicht so weit. Sie haben sich alle Mühe gegeben, diesen Patienten gerecht zu werden, würde ich mal sagen. Aber auch nach ihren eigenen Vorstellungen. Es gab ein paar Momente, da habe ich schon geschluckt, dass man Leute festbindet, wirklich an der Heizung festbindet und so. Sowas hatte ich auch noch nie gesehen. Das fand ich schon ein bisschen schwierig. Aber andererseits habe ich mir gesagt, es darf nicht meine Aufgabe sein, mich hier irgendwie einzumischen. Das kann nicht sein.
Ja, ich verstehe das. Und ich meine, die Kritik heute in Deutschland gegenüber China sind häufiger diese Art von Erziehungsmethode oder Verhalten oder Miteinander, das aus der deutschen Perspektive nicht passt, oder? Kann nicht sein, so ungefähr. Aber ich finde, dass du hast es geschafft, sozusagen deine eigene Perspektive zur Seite zu legen und sagen, das ist so, wie das ist in China. Und die Leute haben keine böse Absicht dahinter, so zu verhalten. Das ist auch aus ihrer Perspektive vielleicht das Richtige.
Also ZB, es ging hier nicht darum, Menschen zu misshandeln oder irgendwas, absolut nicht.
Ja, genau.
Es ist wirklich todtraurig, dass Leute halt in solchen Verhältnissen landen, weil es wohl keine andere Möglichkeit gab.
Ja. Und ein weiteres Fotoprojekt hast du auch mir gesagt, dass du sehr viele besondere Persönlichkeiten fotografieren konntest. Ne?
Mhm.
Und ist es ein anderes Gefühl, ein Dokumentarprojekt zu fotografieren und im Vergleich zu berühmter Persönlichkeit zu fotografieren? Was ist der anders?
Also so viele habe ich nun auch nicht fotografiert, aber okay, Ai Weiwei gehört nun mal mit zu den Persönlichkeiten.
In Deutschland kennt ihn ja gut als der Künstler, der nach Freiheit sucht.
Kassel, Documenta Kassel 2007 und sowas.
Sein Leben ist ja gelabelt als der Freiheitskämpfer.
Ja, ich meine, er wurde ja dann auch wirklich, er wurde zum Superstar nach Kassel 2007.
Ja.
Da gab es ja auch noch einen Dokumentarfilm für ihn und über ihn und so.
Auch schon lange her, oder?
Ja, ist jetzt schon lange her. Ich meine, er ist heutzutage, er ist, glaube ich, aus Portugal inzwischen zurück nach China, oder?
Wo hast du ihn fotografiert? Wo hast du ihn fotografiert?
Immer in China.
Also du hast immer in China, aber mehrfach wahrscheinlich fotografiert.
Insgesamt, glaube ich, hatte ich 7 Aufträge.
7 Aufträge, ja. Ihn zu fotografieren. Was ist Besonderes an seiner Persönlichkeit?
Er ist sehr interessiert. Er ist an allem total interessiert. Ai Weiwei hatte, als ich ihn zum ersten Mal auch kennengelernt habe oder fotografiert habe, hatte er noch seinen eigenen Blog. Er hatte seinen eigenen Blog. Und er schrieb auch.
Darf er noch?
Ja. Hat er gemacht, ist ja auch zum Teil wirklich sehr aufmüpfig, sehr frech und sonst was.
Ja.
Und dann hat er auch noch, er hat ja über alles seine eigenen Ansichten als Künstler. Hier musste er auch gleich, hat er auch seinen Senf dazu gegeben. Sieht man das auf dem Foto hier? Sieht man die Kamera? Er selbst hatte nämlich auch eine Kamera dabei.
Ja,
achso, da ist sie ja, da ist sie ja, genau, da sehe ich sie. Ja, er fing dann an, mich zu fotografieren und ich landete gleich auf seinem Blog.
Gleich ein Geschäft gemacht.
Ja.
Ein Tauschgeschäft.
Aber er ist sehr offen. Mit dem konnte man lange diskutieren. Interessiert sich sehr. Er wollte auch wissen, was einen selbst bewegt, so als Fotograf, wofür man sich interessiert. Und hatte einen guten Austausch mit ihm.
Mhm. Und wie ist das anders bei der Modekünstlerin?
Ich glaube, ein Ai Weiwei zieht insgesamt, hat ein ganz anderes Publikum angezogen. Es gab auch erstmal den Ai Weiwei, nicht privat, aber mit seinen Künstlern. Die hatten halt da ihre Community und sowas in Peking, sind abends auch zusammen essen gegangen. Und wenn mal dann, okay, ausländische Medien kamen, aber er, ich sag mal, Schreiber, dann wurde er, der Superstar kommt. Das konnte man sehr genau beobachten.
Du hast ja 7-mal... Siehst du auch seine eigene Entwicklung in der Persönlichkeit auch so ein bisschen?
Ich konnte schon, für mich war es recht deutlich, wenn Ai Weiwei war so erstmal der Lauban unter seinen Künstlern und sowas, unter seinen Angestellten, eigentlich, ja, er war ein Chef, aber irgendwo schon noch normal. Er war auch sehr nahbar, zumindest für mich. So, aber dann zum Beispiel kam so ein offizielles, sagen wir, ein großes Nachrichtenblatt dabei und dann war er Künstler, Weiwei, weltberühmt und bla bla bla.
Hm.
Das war schon gleich was ganz anderes.
Da hat er gleich seine Rolle dran, ne?
Ja, hat gleich seine Rolle gespielt. Das war schon ganz interessant.
Ja, das interessante Foto von der Modedesignerin, wie vorhin gesagt,
Gopay,
genau. Ist das da auch ein Auftrag oder dein eigenes Projekt?
Das war ein Zufallsprojekt, was mir aber sehr, sehr gut gefiel. Da bin ich rangekommen. Auch über eine Bekannte, die hat dort die Maske oder sowas gemacht, hinter der Bühne für diese Models. Und sie hat mir gesagt, Katharina, gibt es diese Gorpay? Wenn du Interesse hast, bringe ich dich mit.
Okay, ich habe verwechselt. Das ist keine Modedesignerin, sondern sie ist... Das ist ein Model.
Nein, Gorpay ist eine Modedesignerin.
Ah, aber selber auch trotzdem vor der Kamera steht.
Nee, sie ist nur auf einem Bild vor der Kamera. Sie ist vor allen Dingen eine sehr, sehr bekannte Modedesignerin.
Designerin, ja.
Ist sie. So, und ich wurde halt mitgenommen. Ich dachte, wow, das ist alles so toll in Farben vor hier. Ich halte mich hier gerne auf. Man bekommt keine Probleme für irgendwas, eigentlich einfach. Ein paar Spielregeln gab es schon. Man durfte auf gar keinen Fall ins Publikum oder so fotografieren, weil dort saßen sehr reiche Leute, wirklich.
Ja, okay.
Das war schon alles, das war mitten im Kunstviertel 798, Chidio Bar, aber sehr, sehr privat.
Ja, okay.
So, das ist halt ein Model draußen vor der Show.
Ja. Und das ist eine komische Ecke von Chidio Bar.
Ja, es ist, wenn man sich das anguckt, ja, oder?
Das kennt man nicht.
Aber ich finde den Kontrast so toll, hier alles eher, okay. Kaputt. Hier haben wir auf einmal so ein schönes Model, das vielleicht dann noch ein bisschen nachdenklich eine raucht, vor der großen Show hier drin.
Ja.
Ein irre Kontrast hier drin und da draußen.
Ja. Wahnsinn. Und zum Schluss hast du gesagt, ich habe so viel gesehen, ich muss ein eigenes Fotobuch rausbringen.
Ah, das wird mir auch immer noch nachgelegt. Ach so, ja, ein eigenes Fotobuch. Das ist jetzt aber wieder was anderes. Das war mein... Das ist jetzt ja nicht China, obwohl es in China verlegt wurde. Das war Bangkok.
Das war Bangkok, aber du hast das gesagt, Human Negotiations, ja, als dein Titel. Was versteht man, dieser Titel? Wer verhandelt mit wem?
menschliche Handlung. Erstmal sollte ich dazu sagen, das ist das, okay, hier geht es um Prostitution.
Okay, deswegen Negotiations.
Ich wollte mal etwas machen, was in China sehr, sehr schwer möglich gewesen wäre, weil sie offiziell existiert ja eigentlich alles gar nicht.
Aber deswegen hast du auch in China veröffentlicht, über Bangkok, über Thailand.
Nein, überhaupt nicht, da war halt der Verlag, der interessiert war.
Okay.
Oder dort befindet sich der Verlag auch immer noch. Das war in Bangkok, da hatte ich ursprünglich mal an einem Workshop für Fotografen teilgenommen. Das war halt mein Thema. Aus dem Workshop entwickelte sich auf einmal eine Geschichte, da habe ich 4 Jahre lang dran fotografiert. Ich hatte so viele Fotos. Und eine andere Workshop-Teilnehmerin, die eher Amateurin in der Fotografie war und eigentlich Journalistin, Schreiberin, interessierte diese Fotos und das Thema. Und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Sie hat die Texte geschrieben.
Ich kenne euch gar nicht.
Wir kannten uns vor diesem Workshop überhaupt nicht, aber hinterher kannten wir uns halt
sehr gut. Ja, klar.
Und das sind eher experimentelle Texte. Man hat viel darüber nachgedacht. Es gab viel Kritik hier teils für zu Beginn, aber das hat einen eigentlich angespornt, weiterzumachen. Die Kritik kam teils auch aus westlichen Ländern, einmal von einer Jury, wo man sich wunderte, ob ich diese armen dritte Weltmädchen nicht nur ausnutzen würde, ob die überhaupt einen Willen gehabt hätten.
Zu fotografieren, fotografiert zu werden oder so.
Ja, da dachte ich auch, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Ja, ich habe sogar die ganzen, diese Erlaubnisbescheinigungen, was habe ich sogar noch irgendwo herumfliegen, glaube ich.
Von den Mädchen ja.
Wir haben die sehr lange interviewt, das fand ich fast genauso spannend, wie die Fotos zu machen.
Ja.
Und ich fand, es war eine sehr persönliche, sehr interessante Reise zum Thema Prostitution und insbesondere die Klischees teils aufzudecken über Frauen in solchen eher ärmeren Ländern. Denn vorher hieß es eher aus dem Westen, wow, du nutzt die ja nur aus, was machst du da eigentlich überhaupt? Ja. Das sind arme, arme kleine Mädchen.
Aber sie haben auch eine eigene Story.
So was ne? Genau das. Das war auch in unserer Promotion so. Diese Frauen haben ihre eigenen Geschichten, teils sehr selbstbewusst.
Ja.
Sehr selbstbewusst, machen sich teils auch nur lustig über die ausländischen Männer, von denen sie auch sehr viel Besuch
bekommen. Das heißt eigentlich, sie sind nicht nur schwach, sondern sie haben auch aus ihrer...
Als schwach haben wir nicht ein Mädchen erlebt, genau. Ein einziges.
Sie haben aus ihrer Kalkül heraus so gehandelt.
Also das war schon... Also wir fanden das eher sehr bemerkenswert. Wir dürfen so überhaupt... Wir dachten, wir haben gar kein Recht, so über die zu reden. So nehmen sie sich nicht wahr.
Naja. Das ist schon so ein bisschen, du merkst ja auch, letztendlich ist es deine eigene Perspektive, fängt ja auch an, zu kreativ zu werden und zu arbeiten, neben den ganzen Aufträgen, die du nimmst. Und ich kann gut mich vorstellen, dass es das für, ich sag mal, die Massenmedien nicht so ganz passt, weil in den Massenmedien sind die arme Mädchen sind die Schwachen. Eigentlich sollen wir nur thematisieren, wie die böse Kunden sind, ne? Und nicht eher die andere Seite zeigen, dass die schwachen Mädchen eigentlich aus ihrer Situation heraus das bewusst gemacht haben.
Ja, ich meine, ist so wie es ist, wird auch keiner verändern.
Ja.
Denke ich.
Das heißt, aber sowas kannst du nicht in ein Auftragsprojekt machen, das kannst du nur selbst finanzieren.
Das Projekt wurde hinterher schon publiziert, aber fast eher in Dokumentarmagazinen oder auch zum Teil einmal auf einem Kunstfestival, da wurde es gezeigt. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir sind jetzt mal ganz mutig, wir versuchen ein Buch daraus zu machen.
Und das wurde in China veröffentlicht vor einem Verlag.
Ja. Und die überlegten auch noch, können wir das wirklich machen? So ganz gern ist das Thema eventuell nicht gesehen, aber okay, wir haben es alles gemacht.
Schön. Wir machen den ganz großen Bogen nach Deutschland.
Ja.
Und 2019 hast du ja China verlassen. War das eine Entscheidung oder war das... eher ein Zufall.
Es war eigentlich ein Zufall. Ende 2019 war ich in Hongkong ziemlich beschäftigt. Da gab es ja die Unruhen und alles.
Ich habe gemerkt, zum Ende deiner China-Aufenthalte wirst du immer mehr ins asiatische Raum, nach Hongkong, Bangkok.
Gar nicht unbedingt. Ich war mittendrin. Ich habe sehr viele asiatische Länder bereist, ehrlich. Ja. Aber okay, mein Fokus war immer China. Ja. Immer China. Ja. Ja, aber ich war in diversen anderen Ländern auch. Aber okay, das war nun mal ein Riesenthema 2019 in Hongkong,
ja,
in ihren Unruhen.
Ja.
Gleichzeitig war ich da aber auch, ich habe mir gesagt, ich bin keine Hardcore-Fotojournalistin für so Demos und sowas. Ja, bin ich
aber warst du im Auftrag oder warst du Projekte?
Projekte. Ich wollte ein wirkliches Projekt mit nach Hause bringen.
Ja.
Und ich hatte mir eigentlich angefangen, was anzufotografieren. Mich interessierten Menschen, die auf Dächern zu Hause sind in Hongkong.
Mhm.
War nicht so ganz einfach, da überhaupt ranzukommen. Aber ich hatte es
an. Die haben kein Zuhause, sie haben nur eine kleine Bude auf dem Dach. Ne?
Das auf dem Dach, was auch hochgefährlich eigentlich ist.
Ja.
Ja, damit hatte ich angefangen. Dann wurde ich zwischendurch krank, dann ging es doch wieder. Und dann dachte ich aber, okay, ich komme im Januar wieder zurück nach Hongkong und dann wieder zurück nach Peking, dachte ich. Und dann Anfang Januar hörte man ja schon die ersten Berichte, kamen ja schon die ersten Berichte aus China, da bahnt sich was an, Virus.
Mhm.
Und ich dachte, genau, das erinnert Januar. Mich.
Ich habe noch gerade geschafft, 2020 im Januar aus China zurückzukommen, aber damals war wirklich fast die letzte Maschine so.
Ich wollte zurückfliegen nach China und dann kamen ja die ersten Berichte und ich dachte, das erinnert mich so sehr irgendwie an SARS 2002, 2003.
Mhm.
Ich dachte, nee, jetzt warte ich erstmal, mal sehen, was da noch kommt.
Das war schlau, aber vielleicht
das
auch...
Das ging ja dann rasant schnell.
Ja.
So, und gleichzeitig lebte mein Vater zu der Zeit auch noch und er wurde immer kränker. Da habe ich mich dann um meinen Vater gekümmert. So, er verstarb dann auch. Ja, und seitdem ist man auf einmal irgendwie hier in Deutschland. In der Hoffnung, dass man endlich wieder zurückfindet mit einem Thema und mit allem. Immer halb nah. Es ist eigenartig. Ich bin trotz allem, ich bin ständig in Kontakt mit meinen Freunden in China. Ich habe noch gute alte chinesische Freunde. Ja, wie es der Zufall wohl wollte oder wie es mein Wille oder es ist jetzt nun geschehen. Ich habe gestern eine Förderung bekommen.
Schön.
Von einer Stiftung in München für mein nächstes China-Projekt. Möchte ich noch gar nicht drüber reden, damit habe ich ja noch nicht mal angefangen. Aber es ist wieder ein gesellschaftliches Thema und ich freue mich schon. Dann geht es endlich wieder zurück nach China.
Ja, das ist, das lange Warten hat jetzt ein Ende.
Das lange Warten hat ein Ende. Es war aber auch wirklich sehr lang. Ich teils merkwürdig.
6, 7 Jahre, ne?
Ja.
Es geht echt schnell rum, die
geht
Zeit.
Geht sehr schnell. Ich meine, durch SARS auch nochmal. SARS war ja auch nicht nur so eine Eintagspflege, es hat lange gedauert.
Ja, ja. Alles. Und du beschreibst dich, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, oder wir haben gemeinsam gesagt, du beschreibst dich als gestrandet in Deutschland. Was meinst du damit?
Mit gestrandet in Deutschland, ja, ich war schon wirklich eigentlich so sehr an China gewöhnt. Ich kann in China navigieren und alles, obwohl man lernt immer noch wieder neue Sachen dazu natürlich. Und ich war eigentlich an diesen China-Rhythmus gewöhnt. Alles immer schnell und bumm und alles verändert sich und es geht immer vorwärts, es geht immer vorwärts. Dann ist man auf einmal hier mit dieser Vollbremsung Corona. Und was ist denn hier los?
Erstmal Vorbremsung Europa und dann Vorbremsung Europa zur Corona-Zeit.
Dann wow, wow. Und man fühlt sich wirklich wie gestrandet, weil ich erst auch dachte, was mache ich? Okay, ja, natürlich, mein Vater, natürlich, Familie kommt immer zuerst. Aber danach dachte man auch, Hilfe, was mache ich denn hier bloß? Was mache ich? Mein ganzer China-Rhythmus ist weg.
Ja. Ah, ja.
Und ich dachte vielleicht eine Zeit lang noch, das kommt aber alles wieder, auch mit der Berichterstattung. Und dann ist es aber nicht.
Was meinst du mit der Berichterstattung? Ich habe ja, wie gesagt, 2021 erlebt mit der Olympiade. Das hat mich schon gestört, dass die Berichterstattung in Deutschland so oder so negativ war über China.
Ja, sie hatten
zwar ein positives Ereignis übrigens.
Ja, aber ich glaube, ich weiß es nicht, warum war das so negativ? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das nicht mal so genau verfolgt.
Ja, das zieht einem so runter, ne?
Ja,
wenn
man
damit beschäftigt. Ja, ja. Und wenn man lange im Ausland ist, kennt man auch das Phänomen, man passt wieder ganz dorthin, also man passt also weder ganz dorthin in China in deinem Fall noch mehr zu Hause.
Ja, man ist irgendwo nirgendwo mehr ganz zu Hause.
Genau. Wo fühlst du dich? Was ist dein Pendel sozusagen?
Also im Idealfall wäre ich gerne, glaube ich, schon regelmäßig in China, aber gleichzeitig doch inzwischen auch hier.
Das heißt, nach 7 Jahren Deutschland hat es schon ein bisschen Heimatgefühl in Deutschland auch entwickelt.
Bisschen Heimatgefühl, ja. Hm. Ist meine Muttersprache und alles.
Ja.
Das ist die Kultur.
Ja.
Hier finde ich mich, vieles trotz allem ist einmal nicht mal noch fremd, muss ich schon sagen.
Ja.
Andererseits, okay, das hier.
Das ist dein Zuhause sozusagen.
Ja, wirklich Zuhause, soll ich sagen, Zuhause. Ich könnte auch, wäre es so möglich, wüsste ich, könnte von heute auf morgen zum Beispiel wieder in China mein Geld verdienen oder so, dann wäre ich jetzt vielleicht schon längst wieder in Peking.
Ich würde sagen, Katharina, du bist ja jetzt bald wieder in China mit diesem neuen Projekt. Ne? Und ich kenne viele, ich selber kann nicht sagen, ich bin seit Corona auch wieder 7, 8 Mal pro Jahr in China. Deswegen habe ich nicht diese lange Pause in China zu sein. Aber ich habe von einigen gehört, die wie du vor Corona in China war und dann seitdem nicht mehr und später noch einmal in China, vielleicht 5 Jahre Pause dazwischen oder vielleicht auch 6 Jahre Pause dazwischen, die sagen, das Land ist jetzt ganz anders als vorher.
Ja, ich habe es gehört, es macht mir ein bisschen Angst. Ich habe es vor allen Dingen von guten Freunden gehört, die mich eigentlich vorgewarnt haben. Katharina, das Peking existiert so nicht mehr.
Das heißt, du wieder drehst dich zurück wie deine erste China-Reise nach deinem Abitur. Jetzt hast du wieder Angst. Was erwarte ich da in China?
Ja, mal gucken. Ich bin neugierig.
Du arbeitest auch an weiteren Projekten in Deutschland. Was verändert ein anderer Ort, der Blick durch die Kamera nun mal nach 26 oder 25 Jahren China?
Okay, ich denke, ich glaube, es steht außer Zweifel, China hat eingeprägt, das war mein Studium und alles. Das möchte man nicht einfach so wegschmeißen hier in Deutschland. Gleichzeitig ist aber mein Eindruck, vielleicht irre ich mich, aber so viele Möglichkeiten habe ich hier mit meinem Hintergrund eventuell nicht. Wenn ich mich wirklich auf China fokussieren möchte, in Deutschland, ist nicht so einfach. So, und ich habe mir vor einiger Zeit gesagt, warum nehme ich mir nicht eigentlich mal mein riesiges Fotoarchiv und fange an, ein bisschen zu experimentieren. Ein anderes Thema, was mich interessiert, ist KI, künstliche Intelligenz. Ich würde mir niemals anmaßen zu behaupten, damit kenne ich mich gut aus oder ich experimentiere halt ein bisschen. So, das ist ein KI-Bild. Das basiert auf einem Foto, was ich gemacht habe, übrigens von einem Model bei dieser Gorpay-Show, die wir vorhin hatten, von einem Foto. Ursprünglich war das ein Porträt von einem Model. Ich habe es mit KI alles verändert. Ich wollte nur mal sehen.
Das heißt, du bist wirklich offen für Experimente.
Ja.
Und wie siehst du, ist das KI jetzt für dich eine Gefährdung für deinen Beruf, nachdem du jetzt ein bisschen beschäftigt hast? Als Auftragsfotograf oder?
Also vielleicht liege ich ja falsch damit. Ein Foto, außer man hat jetzt wirklich auf einmal seine ganz eigene Reportage oder sowas. Oftmals werden Fotos in Medien als Illustrationen benutzt oder als Nachweise, dass das und das passiert ist. Gleichzeitig hat es aber auch schon immer gegeben, hat es ja auch zum Beispiel Illustrationen und Bilder und Zeichnungen oder sowas gegeben, Karikaturen, ja. Und bisher, vielleicht liege ich total falsch, tendiere ich eher dazu zu sagen, vielleicht ist ja KI, außer man missbraucht es, vielleicht ist es eine andere Möglichkeit, etwas visuell zu zeigen. Aber ich rede dabei eher von einem eigenen Kreativprozess. Ich weiß, es gibt auch Leute, die stellen eigentlich so Fake-Fotos und sowas damit her. Sowas natürlich nicht. Nein, das ist totaler Missbrauch.
Mhm.
Wo man so falsche Realitäten schafft.
Ja.
Ohne es zu sagen. Nein, sowas geht überhaupt nicht. Aber so hier so ein bisschen experimentieren, mal gucken, wo führt die Reise hin, was kann ich machen, ja.
Mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie du vielleicht, wenn du sowieso in Fotografie und KI interessierst, der Vergleich zu ziehen zwischen KI-Anwendung in China, vielleicht auch KI-Praktiken jetzt in der Fotografiebereich in Deutschland, wie da so der Unterschied ist, und da bin ich auch gespannt von deinem Bericht, wenn du das nächste Mal in China bist. Ja, wir kommen langsam zu Ende. Meine letzte Frage ist, was würdest du heute mich fragen, für jemanden, der zwischen China und Deutschland pendelt, und was würde dich interessieren?
Ja, wie ist das eigentlich, regelmäßig hin und her zu pendeln, denn sind schon zwei sehr verschiedene Kulturen. Wie ist das? Oder was zum Beispiel, du bist auch sehr lange in Deutschland, was für Fragen bekommst du gestellt in China über Deutschland?
Also das sind zwei Fragen. Also für mich persönlich ist dieses Pendel hier und her, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr ohne, solange gesundheitlich das geht, ne, würde ich das weitermachen, auch natürlich auch finanziell. Ich mache das auch mit Projekten in Kombination. Solange ich das kann, mache ich das gerne weiter, weil so ein bisschen ähnlich wie du vorhin wir besprochen haben, ich kann weder kontinuierlich in China noch kontinuierlich in Deutschland für mich Arbeit und Leben. Das ist im Moment fehlt mir schwer.
Ja.
Wenn man muss, schafft man immer den Weg, aber im Moment fällt mir schwer. Also deswegen sehe ich gar keine Hindernisse, sondern eher eine Bereicherung. Aber ich merke ständig, wie unterschiedlich die Fragen sind. Solange man in Deutschland ist, stellt man eher die Frage in Richtung China. Wie schafft man mit der Technologie, dass man so schnell vorangeht und wie macht man das, dass man die Unternehmen so mutig sind zu investieren? Das ist eher die Bewunderung heutzutage in Deutschland über China. Ja. So, aber sobald ich die chinesische Grenze erreiche, spüre ich einen ganz anderen Pessimismus. Weil die chinesischen Unternehmen haben alle kein gutes Leben gerade dort. Die Wirtschaft ist im Moment wirklich schwer.
Ja.
Nämlich unisono. Vielleicht gibt es Ausnahmen in einige wenige Branchen. Und die deutschen Unternehmen, meine Kunden, umso mehr. Weil die sind tendenziell ein bisschen hochpreisiger, aber die Funktion, die Leistung von den chinesischen Produkten, von den Wettbewerbern, sind immer besser. Deswegen haben die deutschen Unternehmen immer noch schwerer als normale chinesische Unternehmen. Und deswegen, sobald ich die chinesische Grenze erreiche, fragen mich alle, wie ist die Wirtschaft in Europa? Und also das sind so die Themen, die sich sehr interessieren. Jetzt weniger über Lebensart, das weiß man ja schon alles über Social Media. Ne?
Ja.
Aber wie ist wirklich die Stimmung in Europa? Wie ist wirklich die Menschen interessieren sich wirklich, wie den europäischen Menschen geht, wie den Deutschen geht, wie die Deutschen über ihre eigene Regierung zum Beispiel urteilen und so. Darüber sprechen die Chinesen auch gerne.
Ja.
Und ich denke, das ist das, was, glaube ich, uns so ein bisschen verbindet mit meiner Arbeit, Unternehmensberatung für den Mittelstand, aber auch dein Fotografieprojekte. Mhm. Ich glaube, mit diesen Informationen können wir vielleicht ein bisschen die Lücke der Informationen füllen. Das ist, glaube ich, auch mit unserem Gespräch heute.
Ne? Ja,
das
ja.
Mein Ziel.
Ja, aber es ist sehr spannend.
Ja, Katharina, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke
Das war wirklich für mich sehr spannend. Ich habe einiges aus der Kunst- und Fotografiebranche gelernt. Und ich freue mich, vielleicht sehen wir uns ja in Shanghai.
Ja, okay, klar. Würde mich auch freuen.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.